Liebe Gemeinde, es ist sehr schön, mal wieder hier zu sein. Vielen Dank für diese kräftige, schöne Begleitung. Und ich habe es schon die letzten zwei Male gedacht, das ist erstaunlich. Hier sitzen eigentlich nicht so viele und trotzdem hört man den Gesang so kräftig. Da kann sich sogar unsere Gemeinde noch was von abschneiden. Und wir sind deutlich mehr. Ja, Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Predigt heute ist Jona Kapitel 1 und wer eine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. Ich werde zuerst das ganze erste Kapitel lesen. Jona Kapitel 1. Hören wir auf Gottes Wort. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, »Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott ein. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen.« Und sie sprachen einer zum anderen, »Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat.« Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Was ist dein Land und aus welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Soweit Gottes unfehlbares Wort. In der Vorbereitung habe ich gedacht, mein Vater, der hat früher manchmal gesagt, solange du deine Füße auf meinem Tisch hast, wird gegessen, was unterm Tisch liegt. Das war eine humorvolle Weise, um zu sagen, na, hier zu Hause bin ich der Chef. Und trotzdem, auch wenn wir Kinder, denke ich, seine Autorität anerkannt haben, ist es doch nicht immer so gewesen, dass genau das passiert ist, was mein Vater wollte. Und ich denke, das kennt jeder hier sicherlich auch. Oder habt ihr immer euren Vätern gehorcht? Ich denke, es gibt nur einen einzigen Vater, der es schafft, dass sein Wille wirklich immer durchgesetzt wird. Und das ist der himmlische Vater. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, angelehnt an Sprüche aus der Bibel, Sprüche 16, Vers 9. den wir heutzutage manchmal benutzen, sagen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ja, in Sprüche 16, Vers 9, da steht, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und ich denke, das Buch des Propheten Jona, das wir hier haben, das ist eine humorvolle Veranschaulichung genau davon, dass nämlich Gott immer seinen Willen durchsetzt. Selbst dann, wenn es seiner Schöpfung nicht so passt. Deswegen lautet das Thema der Predigt heute, Gottes Wille geschieht. Gottes Wille geschieht. Und wir wollen uns das in drei Punkten anschauen, nämlich zum einen den furchtgebietenden Gott und seinen unwiderstehlichen Willen. Im zweiten Punkt, der furchtlose Prophet und sein unwilliger Widerstand. Und im dritten Punkt dann die ehrfürchtigen Matrosen und ihre bereitwillige Anbetung. Also wir schauen uns Gott an, den Propheten und die Matrosen. Und ich komme direkt zum ersten Punkt. Der furchtgebietende Gott und sein unwiderstehlicher Wille. Mit dem Wort unwiderstehlich meine ich einfach, dass man diesem Willen nicht widerstehen kann. Man kann sich diesem Willen nicht widersetzen. Und diesen Willen, den offenbart Gott hier seinem Propheten direkt am Anfang. Wenn ihr in den Vers 1 reinschaut, da steht, das Wort des Herrn erging an Jona folgendermaßen. Und dann lautet der Auftrag, geh nach Ninive und verkündige. Das war Gottes Wille an seinen Propheten Jona. Und wenn wir weiterlesen, kommt uns da nicht vielleicht der Gedanke, naja, aber ist dieser Wille unwiderstehlich? Weil wir sehen doch, dass Jona eben widersteht, dass er genau das Gegenteil macht. Es ist ein guter Einwand, aber ich denke, wenn wir das ganze Buch durchlesen, dann wird klar, trotz Jonas Widerstand gilt am Ende Gottes Wille geschieht. Wir lesen in Vers 3, Jona flieht vor Gott auf dieses Schiff und führt Gottes Willen nicht aus. Aber Gott lässt das nicht auf sich so beruhen, sondern in Vers 4 lesen wir, der Herr schleuderte einen starken Sturm auf das Meer und auf dem Meer entstand, der Herr schleuderte einen Wind, einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Ich habe mir gedacht, unsere Väter früher, die konnten uns drohen. Die konnten vielleicht sogar manchmal nach dem Ratschlag von Salomo handeln und uns eine Strafe geben. Aber, und vielleicht hat uns das sogar zur Vernunft gebracht. Aber manchmal auch nicht. Was Gott hier macht, ist verrückt, weil er bringt Jona wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ins Wanken. Auf eine furchtgebietende Weise. Lass uns mal kurz innehalten und darüber nachdenken, was wir hier lesen. Ja? Da ist ein kleiner Mensch, der widersteht Gottes Willen. Und als Antwort versetzt der allmächtige Schöpfer wirklich wortwörtlich Himmel und Meer in Bewegung. Da steht, er nimmt einen Sturm, wie als würde er ihn aus der Vorratskammer nehmen, einen Wind und wirft ihn, er schleudert ihn auf dieses Meer. Und wenn du das ganze Buch Jona durchliest, dann wirst du immer wieder ein solches Szenario sehen, dass Gott seiner Schöpfung etwas befiehlt und seine Schöpfung führt es aus. Es kommt ganz oft vor. Hier ist es der Wind. In Kapitel 2, in Vers 1, da steht, Gott sendet einen Fisch. Er schickt einen Fisch und der Fisch gehorcht. In Kapitel 4 lesen wir das dann gleich dreimal. Da steht, Gott sendet einen Rizinus, also diesen Strauch, der wächst. Dann sendet Gott einen Wurm, der kommt. Und dann sendet er einen heißen Ostwind. Und jedes Mal gehorcht seine Schöpfung ihm. Sie kann Gottes Willen nicht widerstehen. Das bedeutet, Gottes Wille geschieht. Aber ist es für uns immer leicht, diese Tatsache zu akzeptieren? Ich denke, für uns ist dieser Wille Gottes beides. Zum einen manchmal echt eine große Herausforderung und zum anderen aber auch ein großer Trost. Und ich möchte beides kurz beleuchten. Die große Herausforderung an Gottes Willen. ist für uns, dass er eben seinen Willen ausführt, auch wenn wir diesen Willen nicht so ganz verstehen. Genau das ist das Problem, was Jona hier hat. Er denkt sich, warte mal, noch nie hat irgendein Prophet Israels einen Auslandsauftrag bekommen. Ja, irgendwo anders hinzugehen als zu dem Volk. Und dann soll er auch noch ausgerechnet nach Ninive gehen. Ninive gehörte zu Assyrien. Und Assyrien, die Assyrer waren zu der Zeit von Jona die wohl realste Bedrohung für das Volk Israel. Die waren ein sehr schnell aufstrebendes Reich. Die hatten das Nordreich schon mal sehr bedroht und Gott hat ihnen noch mal eine kurze Freiheit von ihnen geschenkt. Und sie waren bekannt für ihre abartige Brutalität. Und Jona wusste, wenn Gott einen Propheten schickt, dann bedeutet das, dass immer noch die Möglichkeit besteht, dass die Menschen umkehren und Buße tun. Und das hat ihn total herausgefordert, weil er das nicht wollte. Vielleicht kannst du dich in seine Lage versetzen. Vielleicht habt ihr in der letzten Zeit gehört von der brutalen Verfolgung von Christen in Nigeria zum Beispiel. Wie die Boko Haram und andere islamistische Gruppen seit Januar in diesem Jahr 7000 Menschen getötet haben, 7000 Christen getötet haben. Wie Kinder verschleppt werden. Wie Kirchen in die Luft gesprengt werden von diesen Gruppen. Wie würde es dir gehen, wenn Gott dir jetzt sagt, mach dich auf, geh nach Nigeria, genau zu diesen Leuten und predige ihnen das Evangelium? Jona war geschockt durch den Auftrag, den er bekommen hat. Und ich denke, wir können das nachvollziehen. Und vielleicht kam ihm in den Kopf, Herr, das darf nicht. Das kann doch nicht dein Wille sein. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, kennst du das? Oder beziehungsweise, wo kennst du das? Wo in deinem Leben hast du genau diese Jona-Momente, wo dir Dinge begegnen, wo Gott Dinge in dein Leben bringt und du fragst dich, Gott, kann das dein Wille sein? Wenn zum Beispiel ein kleines Enkelkind viel zu früh, also mit 3 Jahren, stirbt plötzlich. Oder wenn dein Partner plötzlich schwer krank wird. Oder wenn man seine Arbeit verliert, sich fragt, wie soll ich jetzt meine Familie versorgen? Oder auch einfach, wenn langsam sich eine Vergesslichkeit breit macht oder dein Körper und dein Geist nicht mehr so funktionieren wie früher. Vielleicht schleicht sich dann bei dir auch manchmal dieser Gedanke ein, Gott, was soll das? Ist das dein Plan? Ist das dein Wille? Und dann, so geht es zumindest mir, dann fällt es schwer, sich hinzuknien und zu beten, Herr, dein Wille geschehe. Wenn Gottes Willen uns einen Strich durch die Rechnung macht, dann sind wir manchmal so wie die Matrosen, wenn ihr in Vers 13 schaut, die versuchen wie wild gegen diesen Sturm anzurudern. Das Problem ist, und es steht da ganz deutlich, sie konnten es nicht. Und genauso geht es auch uns. Wir können nicht gegen Gottes Willen anrudern. Und es wird uns auch nicht gut ergehen, wenn wir es trotzdem versuchen. Und ich denke, das ist dieses Herausfordernde, das ist das Schwierige manchmal an Gottes Willen. Aber es ist nur die eine Seite der Medaille und die andere ist, Gottes Wille für dich ist auch ein riesengroßer Trost. Warum? Weil Gott selbst, und das finde ich so spannend, Gott selbst kann seinem eigenen Willen nicht widerstehen. In Römer Kapitel 11, Vers 29, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, da steht so etwas Ähnliches. Da steht, Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen oder sind unwiderruflich. Ja, Gott selbst kann das, was er gesagt hat, nicht plötzlich wieder zurückziehen, sondern sein Wort erfüllt sich immer. Ist das nicht ein großer Trost? Und wir können das hier in Jona nachprüfen. Da steht in Vers 1 im ersten Kapitel, das Wort des Herrn erging an Jona und dann lesen wir, geh, mach dich auf, geh nach Ninive. Okay, wir wissen, er hat erst widerstanden, aber wenn wir jetzt ins dritte Kapitel gucken, in Vers 3, dann steht da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Also am Ende ist er genau da, wo Gott ihn von Anfang an haben wollte. Gottes Wille geschieht. Wenn du dich jetzt noch fragst, warum ist das ein Trost für mich? Dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, dir das zu beantworten. Schlag die Bibel auf und lies. Und dann steht da, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Du, Gott, wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Was sollte ich fürchten? Der Herr ist mein Fels und meine sichere Burg, mein Erretter. Im Neuen Testament steht, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Nichts wird uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und so weiter. Ich würde noch Stunden weitermachen, wenn wir uns all die Verheißungen anschauen würden, die Gott uns hier gibt. Und das Ding ist, all das waren Zitate aus Gottes Wort. Und das bedeutet, nichts davon kann in Vergessenheit geraten. Gottes unerschütterliche Treue führt dazu, dass Gott seinen Willen ausführt. Dass er alles ausführt, was er gesagt hat. Und es gibt keine Macht in dieser Welt und in der unsichtbaren Welt, die Gott da widerstehen kann, die seinen Plan zunichte machen kann. Und das, liebe Geschwister, ist für uns ein sehr, sehr großer Trost, dass wir in diesem unerschütterlichen Willen Gottes ruhen dürfen. Ja, wenn wir lernen, wie die Schöpfung hier in Jona, zu Gottes Willen Amen zu sagen, dann werden wir diesen Trost umso mehr erfahren. Aber wir sehen auch, wie es uns ergeht, wenn wir uns starrisch dagegen wehren wie ein Kind. Und das sehen wir im zweiten Punkt, nämlich bei diesem furchtlosen Propheten und seinem unwilligen Widerstand. Ja, gerade haben wir von diesem furchtgebietenden Gott gehört und wie er gehandelt hat. Und wenn wir uns jetzt Jona anschauen, dann könnte man denken, dieser Prophet, der hat echt keine Angst. Der geht da in Ruhe schlafen. Aber das ist nicht unbedingt positiv. Denkt nochmal darüber nach, welchem Gott Jona Widerstand leistet. Ja, wir haben es vorhin gehört. Gott erschafft aus dem Nichts das ganze Universum. Er spricht und es stand da. Er setzt dem Meer die Grenze und sagt, du darfst nur bis hierhin und nicht weiter. Er sagt den Sternen, sie sollen an der und der Stelle in ihren Bahnen laufen und sie gehorchen. Und dann kommt dieser kleine Prophet, dieser kleine Mensch und sagt, nein, mache ich nicht, Gott. Lest mal die Reaktion hier in Vers 3 auf das, was in Vers 2 steht. Gott beweist Humor. Es ist genau das gleiche Wort. Er sagt, mache dich auf. Und Jona macht sich auf und geht weg, genau in die entgegengesetzte Richtung. Er ist total dreist. Ich habe an kleine Kinder gedacht, die, sobald sie laufen können, immer tatsächlich denken, sie könnten entkommen. Wenn ich rufe, also wir haben auch 4 Kinder, und dann rufe ich, komm her, und die kleine, gerade mal Einjährige, denkt sich, ich drehe mich um und renne weg, und mit ihren kurzen Beinen kommt sie vielleicht 2 Schritte und dann habe ich sie eingeholt. Also eigentlich ist es lächerlich. Das, was Jona hier macht, ist noch viel lächerlicher. Er ist wie eine Schnecke auf einer Asphaltstraße, die versucht, vor einem Greifvogel wegzukriechen. Also er kann nicht entkommen. Und ihr seht das, wenn ihr mal schaut, was er den Matrosen erzählt, wie dreist es ist. Wenn man in Vers 9 schaut, ich lese es nochmal. Da sagt er zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und ich lese das und denke, Jona, das ist dein Plan? Du fliehst vor Gott, obwohl du weißt, dass er das Meer gemacht hat? Du fliehst aufs Meer vor dem Gott, der das Meer beherrscht? Das Spannende ist, Jona ist in diesem Buch was ja für Israeliten geschrieben wurde. Das wurde für das Volk Israel geschrieben, dieses Buch Jona. Und er ist quasi ein Gleichnis für das Volk. Er stellt dieses Volk Israel dar. Er hat damals unter Jerobeam dem Zweiten gedient und war einer der sehr schlimmen Könige des Nordreichs. Und zu der Zeit von diesem König war das Volk total am Abfallen. Und wenn jetzt ein Jude diese Schriftrolle von Jona in die Hand genommen und gelesen hat und gesehen hat, wie Jona ungehorsam war, wie Jona Gottes Willen missachtet hat, dann sollte er merken, oh, das sind eigentlich wir. Damit meint Gott uns. Und das Ding ist, diese Botschaft von Jona, die gilt auch heutzutage noch in unserer Christenheit. Das ist auch für uns noch eine starke Warnung, weil auch in unserem Land sehr viele sind, die wie Jona hier in Vers 9 ein starkes Bekenntnis haben, sagen, ich bin ein Christ und ich fürchte den Herrn, die aber eigentlich dabei sind, vor Gottes Willen zu fliehen. Das sind sogenannte U-Boot-Christen. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Die gerne am Sonntag auftauchen in der Gemeinde und dann da sind und dann am Montag wieder abtauchen und eigentlich nichts mit Gott zu tun haben wollen. Aber selbst wenn du hoffentlich keiner von diesen U-Boot-Christen bist, sondern es wirklich ernst meinst, dann lass dich durch dieses schlechte Vorbild von diesen Propheten herausfordern und stell dir die Frage, in welchen Momenten neigst du in deinem Leben dazu, Gottes Willen Widerstand zu leisten? Wenn es dir so geht wie mir, dann oft. Dann liest du vielleicht die Bibel und liest von Gottes Willen für dein Leben und es fällt dir schwer zu sagen, ja Herr, dein Wille geschehe. Zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, wenn da steht, mach dir keine Sorgen. Sagt Gott öfter in seinem Wort, mach dir keine Sorgen. Und du sagst eigentlich Amen dazu und dann machst du dir, aber zerbrichst du dir den Kopf und machst dir Sorgen. Vielleicht die Frage, wen soll ich mal heiraten? Oder die Frage, werde ich genug Geld für meine Familie haben? Und man macht sich diese Sorgen über die Finanzen. Oder die Frage, werde ich genug Kraft haben, um weiterhin zum Gottesdienst zu kommen? Und wenn du dann frustriert und dadurch ungenießbar für andere wirst, weil du an diesen Sorgen festhältst, anstatt auf Gottes Fürsorge zu vertrauen, dann bist du genauso wie dieser widerwillige Prophet. Und das gilt auch für jeden anderen Bereich in Gottes Wort, was wir lesen, wo wir ihm nicht gehorchen wollen. Und deswegen sollte uns dieses Buch Jona in gewisser Hinsicht, wenn wir unseren Widerwillen, wenn wir unseren Ungehorsam sehen, sollte uns das auch irgendwie traurig stimmen. Aber Gott meint es gut mit uns und deshalb hat er sozusagen einen Anti-Jona geschickt, einen Propheten, der uns das perfekte Vorbild gegeben hat. Und wir haben das in der Lesung von Sebastian gehört, was Jesus über sich selbst sagt. Gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen durchsetze. Nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und Jesus hat einen viel härteren Auftrag bekommen als Jona. Jesus, der Unbefleckte, der heilige Gottessohn, er sollte auf die Erde kommen, um in der Mitte von unheiligen Sturköpfen zu wohnen, nämlich in unserer Mitte. Aber im Gegensatz zu Jona hat Jesus gesagt, Herr, dein Wille soll geschehen. Sogar dann noch, als er im Garten war und in diesem Kelch, den Gott ihm gezeigt hat, Gottes geballten Zorn gesehen hat, der auf ihn zukommen wird. Als quasi Gottes Schwert schon über den Nacken von seinem Sohn war, hat Jesus noch gebetet, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum du und ich, warum wir hier sitzen dürfen. Warum wir jeden Sonntag in die Gemeinde kommen und Gott anbeten dürfen. Weil Jesus den perfekten Gehorsam gebracht hat. Und weil wir durch sein Zeugnis zu bereitwilligen Anbetern gemacht wurden. Und diese verändernde Kraft von Gottes Wort, die sehen wir auch bei den Matrosen, wenn wir uns hier den dritten Punkt anschauen, die ehrfürchtigen Matrosen und ihre bereitwillige Anbetung. Das Spannende ist, wenn wir das erste Kapitel lesen, dann geht es gar nicht so sehr um den Propheten. Jona ist gar nicht so sehr im Zentrum. Er wird nur in 4 Versen aktiv erwähnt. Da ist er der Handelnde. Aber in 10 Versen, da handeln die Matrosen aktiv. Und nicht nur das, sondern diese heidnischen Götzendiener, die verhalten sich die ganze Zeit eigentlich vorbildlicher als dieser Prophet. In Vers 5, seht ihr das? Dann nimmt Gott, nachdem dieser Sturm kommt, dann nimmt Jona Gott gar nicht wirklich ernst. Sondern er geht erstmal runter ins Schiff und schläft. Und da wird extra betont, er schläft tief und fest. Die Matrosen, die nehmen die Situation ernst und sind voller Furcht und beten jeder ihren eigenen Gott an. Und deshalb ist diese Verwandlung, die sie erleben von Vers 5 bis Vers 16, total spannend. Überleg mal, in Vers 5, da betet jeder noch seine toten Götzen an. Und in Vers 16 lesen wir dann, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Also von gottlosen Heiden zu ehrfürchtigen Anbetern verwandelt. Wie ist das gekommen? Ich denke, es gab 2 Dinge, die die Matrosen dazu überzeugt haben, dass es nur diesen einen Gott gibt. Erstens war es das mangelhafte Zeugnis der Schöpfung oder der Naturgewalten. Und zweitens war es das mangelhafte Zeugnis von Jona. Lass uns die beiden Dinge nochmal anschauen. Das mangelhafte Zeugnis der Naturgewalten. Paulus sagt im Römerbrief im 1. Kapitel, dass Gottes unsichtbares Wesen seit Erschaffung der Welt an den Werken, also in der Schöpfung, durch Nachdenken wahrgenommen wird. Also man kann Gott erkennen in der Schöpfung. Das heißt, die Menschen, die ihn nicht anbeten, die haben keine Entschuldigung, sondern sie könnten Gott erkennen. Und ich denke, das verstehen wir, oder? Wenn wir in die Natur reinschauen, ich meine, so gewaltige Dinge wie den Ozean oder die Berge, wenn wir das sehen, dann sagen wir, das hat Gott gemacht. Ist doch ganz klar. Oder selbst wenn ihr in eurem Garten vielleicht sitzt und einfach nur die Blumen seht, ihren Duft riecht, die Bienen hört, dann denkt ihr, all diese Details, all das hat Gott gemacht. Oder wenn wir ein neugeborenes Kind sehen, Luther soll mal gesagt haben, wer das sieht, der hat Gott auf frischer Tat ertappt. Aber die Schöpfung ist nicht immer schön und herzenserwärmend, oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal inmitten von einem heftigen Gewitter standet. Oder wenn wir in den Nachrichten von diesen ganzen Tsunamis und den Hurricanes hören und was für eine Verwüstung sie angerichtet haben. Oder wenn wir eben wie die Matrosen auf diesem Schiff stehen würden, und dieser Sturm das Meer in ein Ungeheuer verwandelt, dann würden wir uns fürchten, oder? Wenn die Wellenberge höher sind als das Schiff und Finsternis herrscht, plötzlich Blitze kommen und diese schreckliche Tosen, dann ist Gottes Schöpfung eigentlich ein angsteinflößendes Zeugnis. Und genau deshalb habe ich auch gesagt, dass es mangelhaft ist. Der Mensch kann, wenn er in die Natur schaut, lernen, sich vor Gott zu fürchten. Aber kann der Mensch auch in der Natur das Evangelium erkennen? Ich würde sagen, nein, sondern dazu braucht es einen Verkündiger. Sagt Paulus auch im Römerbrief, dass jemand gehen muss, um zu verkündigen. Das Problem war hier, Jona selbst, und das gilt für das ganze Buch Jona, gibt einen echt schlechten Verkündiger ab. Und das ist dieser zweite Unterpunkt, das mangelhafte Zeugnis von Jona. Warum bezeichne ich es als mangelhaft? Naja, ich habe schon gesagt, in Vers 6, da legt Jona sich erstmal in Ruhe schlafen. Anstatt sich Gedanken über sein Verhalten zu machen, und er müsste eigentlich total das schlechte Gewissen haben. Und dann muss erstmal dieser Kapitän kommen und ihn dazu überreden, hey, bete doch mal zu deinem Gott. Das sollte Jona eigentlich von sich selbst aus machen. Oder in Vers 7 und Vers 8, da müssen die Matrosen Jona dazu bringen, mal die Wahrheit zu sagen. Das kommt nicht von ihm selbst. Und dann steht er auch noch da und prahlt, dass er ein Hebräer ist, der den Herrn fürchtet. Nur das Problem ist, das deckt sich überhaupt nicht mit seinem Leben, mit seinem Handeln. Denn in Vers 10, da hat er den Matrosen ja erzählt, dass er gerade dabei ist, vor Gott zu fliehen, dass er Gott gar nicht ernst nimmt, dass er gar keine Lust hat auf Gott. Und dann fragen ihn die Matrosen in Vers 11, was sie tun sollen, um aus dieser Lage zu entkommen. Und jetzt überleg mal, was wäre darauf die biblische Antwort? Was würde Gott uns sagen, was sollen wir tun? Jona, der wusste eigentlich, was das Richtige ist. Wenn ihr ins letzte Kapitel geht und da im Vers 2 lest, da sagt er, da betet er zu Gott und sagt, ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Er wusste, dass Gott gnädig und barmherzig war. Er wusste, er hätte Gott einfach um Vergebung bitten sollen. Er hätte einfach bekennen sollen, wie falsch sein Handeln war. Aber was macht er? Er betet in keiner Stelle im ganzen Kapitel, nicht einmal im Bauch von diesem Fisch, Gott um Vergebung. Oder sagt, das war falsch, was ich gemacht habe. Kein einziges Mal. Stattdessen, und das ist die absolute Krönung, sagt er hier im ersten Kapitel in Vers 12 zu den Matrosen, nehmt mich und werft mich ins Meer, denn ich weiß, dass dieser Sturm wegen mir da ist. Liebe Geschwister, das war absolut falsch von ihm. Ich weiß, das sieht im ersten Moment sieht das irgendwie so edelmütig aus. Jona opfert sich für die anderen, damit der Sturm aufhört. Aber ich denke, dass er sich dabei gedacht hat, so kann ich Gott überlisten. Ja, wenn die mich ins Meer werfen, dann ist es aus mit mir, dann werde ich sterben. Aber so wird Gott wenigstens keinen Propheten nach Ninive schicken. Und wenn ihr denkt, dass ich übertreibe, dann lest mal gerade das letzte Kapitel, wo Jona zweimal sagt, ich habe keine Lust mehr auf das Leben, ich will sterben. Es ist besser zu sterben, als zu sehen, Gott, dass du diesen Menschen gnädig bist. Jona gibt ein sehr mangelhaftes und trauriges Zeugnis ab. Und umso erstaunlicher ist es, dass Gott dieses schlechte Zeugnis gebraucht und etwas in den Matrosen bewirkt. Die Matrosen fürchten sich. Die versuchen sogar noch, Jonas Leben zu retten. In Vers 13. Und am Ende geben sie sich völlig auf, geben sich in Gottes Hand und hoffen auf Gottes Gnade. Vers 14. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Seht ihr, danach habe ich diese Predigt benannt. Die Matrosen, die Gott nicht gekannt haben, die kommen durch dieses schlechte Zeugnis von Jona an den Punkt zu sagen, Gott, dein Wille soll geschehen, dein Wille geschieht. Lass uns hieraus zwei Dinge ziehen, die uns sehr trösten sollen. Erstens, Gott ist nicht auf dein und mein mangelhaftes Zeugnis angewiesen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich denke ganz oft, ich gebe ein jämmerliches Zeugnis manchmal ab als Christ. Und es macht mir sehr zu schaffen, ganz besonders im Hinblick auf meine Kinder, die mich ja in allen Situationen beobachten. Und ich sehe bei mir so viel Mangel und noch Sünde, die ich schon hätte ablegen sollen, und Schwachheit und Versagen. Und ich denke, wie sollen meine Kinder lernen, Jesus über alles andere zu lieben, wenn sie mich sehen? Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht mit deiner Familie oder mit deinen Geschwistern hier in der Gemeinde oder mit Kollegen auf der Arbeit, dass du denkst, wie soll ich denn bloß, so wie ich bin, ein gutes Zeugnis abgeben? Dann lass dich durch dieses Buch Jona trösten. Gott kann durch das schlechteste Zeugnis wirklich Großes in Menschen bewirken. Nicht, dass wir so sein sollen wie Jona, aber Gott kann trotz unserem Mangel sehr Großes bewirken. Und der zweite Trost, der ist noch viel größer. Nämlich, dass durch das perfekte Zeugnis von Jesus Gott all deinen Mangel ausfüllt. Jesus war, ich habe es schon anklingen lassen, er ist gekommen, um gehorsam zu sein. Er war sein Leben lang gehorsam. Sogar dann am Kreuz und im Sterben hat Jesus das getan, was Gott gesagt hat. Jesus hat das getan, was du nicht schaffst, sodass Gott dir so begegnet, als hättest du das geschafft, was Jesus getan hat. Jesus hat das getan, was du nicht schaffst, sodass Gott dir so begegnen kann, als hättest du das geschafft, was Jesus getan hat. Also dein Mangel, dein Versagen wurde Jesus am Kreuz angerechnet, als hätte er es getan, als wäre es sein Mangel, damit seine Fülle dir gegeben wird, sein Gehorsam dir angerechnet wird. Jona ist ein schlechtes und warnendes Beispiel und wir sollen nicht so sein wie Jona. Aber weil du und ich, weil wir leider eben genauso sind, ganz oft wie der Jona, deswegen hat Gott diesen Plan gefasst, um dich zu retten. Und als er seinem Sohn gesagt hat, mach dich auf, geh auf diese Welt und gib dich ihnen hin, da hat sein Sohn gesagt, ja, Vater. Amen. Ich werde noch mit uns beten. Unser himmlischer und gnädiger Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch gerade in dieser Zeit, im Advent und vor Weihnachten, genau daran denken dürfen, dass du und dein Sohn und der Heilige Geist diesen perfekten Plan hatten, in vollkommener Einigkeit, und dass dein Sohn, wie wir es vorhin gehört haben, diesen absolut demütigen Schritt getan hat, Mensch zu werden, damit du einen Weg schaffen kannst für uns zu dir, damit wir dir nahen können, damit wir errettet werden können. Vater, ich danke dir, dass uns das trösten kann bei all dem Mangel, den wir sehen. Und ich bitte dich, dass du weiterhin aufdeckst, was wir nicht sehen, dass du uns zeigst, wo wir oft genauso sind wie dieser störrische Prophet, wo wir uns dir widersetzen wollen, wo wir dir nicht zuhören wollen und dass du uns darüber Traurigkeit schenkst, dass wir aber nicht so sind wie Jona, sondern Buße tun und umkehren und uns trösten lassen von dir. Lass uns sehen, dass Jesus schon alles für uns vollbracht hat, dass ja, er den perfekten Gehorsam gebracht hat, der uns angerechnet wird. Und ermutige uns dadurch, damit wir wirklich gute Zeugnisse abgeben in unseren Familien, in unseren Gemeinden, an den Orten, wo du uns hingestellt hast in der Arbeit, in dieser Welt. Vater, lass uns ein gutes Zeugnis geben für dich und lass uns gerne bekennen, dass dein Wille geschieht. Und lass uns auch so beten, Herr, bei all den Dingen, die du in unser Leben bringst, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, damit du am Ende in allem geehrt wirst. In Jesu Namen. Amen.